Ja, schönen guten Abend, wenn wir uns noch nicht persönlich begrüßt haben. So einmal im Jahr darf ich hier sein. Und dieses Mal zum Glück nicht im Winter. Ich hatte schon öfters mal schlechtes Wetter oder Schnee, als wir hierher kamen. Aber so im Sommer ist auch mal ganz schön. Meistens war ich so Januar, Februar und da ist es schon wieder dunkel, wenn ich heimgefahren bin. Ein Professor lässt sich einfrieren. So überschrieb der Tagesspiegel am 20. Juni 2014 einen Artikel über Professor Klaus Sames. Der Professor will sich nach seinem Tod in Detroit einfrieren lassen und auf die Medizin der Zukunft setzen, um den Tod auszutricksen. Ist auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ich denke, wir alle haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Was ist deine Hoffnung? Was erwartest du nach deinem Tod? Bei diesen Fragen geht es um den Inhalt unserer Hoffnung. Was erwarte ich? Was hoffe ich? Aber neben den inhaltlichen Aspekten gibt es noch eine andere Frage, nämlich die, ob das, was ich hoffe, nur ein Wunschdenken ist oder ob ich mir dieser Sache wirklich sicher und gewiss sein kann. Und dann stellt sich die Frage, woher kann ich wissen, ob meine Hoffnung einmal Realität wird oder ob sie wie eine Seifenblase verplatzt. Ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Und wenn ihr die Bibel dabei habt, schlagt ruhig mit auf. Und ich hoffe, am Ende der Predigt habt ihr diesen Vers oder diese Verse so oft gehört, dass ihr sie nahezu auswendig kennt. Petrus schreibt: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich bete nochmal mit uns. Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass wir dein Wort kennen dürfen. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir dein Wort auch verstehen, wenn wir es lesen, wenn ich versuche, das zu erklären, Herr, dass es uns wirklich lebendig wird und dass die Wahrheit, die du darin vermittelst, dann auch Teil unseres Lebens wird. Herr, schenk bitte Gnade, mir zum Reden, uns zum Zuhören, aber allen dann auch was mitzunehmen für das eigene Leben. Wir wollen das bitten zu deiner Ehre, Herr. Amen. Ja, lasst uns mal damit beginnen, über den Begriff Hoffnung nachzudenken. Wie würdest du denn Hoffnung beschreiben oder definieren? Und ganz vielen Menschen, wenn man diese Frage stellt, kommt dann ein Sprichwort in den Sinn. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sagen dann ganz viele Leute, wenn man über Hoffnung spricht. Und es gibt so ganz viele Aussagen über die Hoffnung. Und eine habe ich in einem Lexikon gefunden. Und ich glaube, das trifft sehr gut, was die meisten Menschen unter Hoffnung verstehen. Da habe ich abgeschrieben: Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung dahingehend, dass etwas, was dem Hoffenden wünschenswert erscheint, in der Zukunft eintritt, ohne dass eine wirkliche Gewissheit besteht. Und genau das ist es, was die meisten Menschen unter Hoffnung verstehen. Hoffnung ist geprägt von einer gewissen Unsicherheit. Der Willi hat es schon erzählt, nächste Woche heiratet unser Sohn Samuel, er heiratet in Konstanz. Und er wird im Freien heiraten, also die Hochzeit findet in einer Kirche statt, aber die Feier findet dann im Freien statt. Und wenn ich sage, ich hoffe, dass wir schönes Wetter haben, dann ist das genau, was wir unter Hoffnung meistens verstehen. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir gutes Wetter haben. Aber so ganz sicher sein kann ich mir dabei wirklich nicht, oder? Wie ist es denn mit der Hoffnung, die wir so an die Zukunft haben? Also auf die Hoffnung nach unserem Tod. Können wir uns da auch nicht sicher sein? Ist das auch so ein Wunschdenken, dass wir hoffen, ja, ich wünsche mir das und hoffentlich tritt es auch ein? Oder kann ich mir dieser Sache sicher sein? Und das möchte ich heute deutlich machen, dass christliche Hoffnung im Wesen etwas ganz anderes ist, nämlich absolut sicher ist, absolut vertrauenswürdig ist. Und deswegen möchte ich mit euch ein Stück weit den Inhalt der christlichen Hoffnung anschauen. Also was erwarten wir denn eigentlich nach unserem Tod oder in der Zukunft? Aber ich möchte noch viel mehr darauf eingehen, deutlich zu machen, dass diese christliche Hoffnung wirklich sicher ist, vertrauenswürdig. Und das wollen wir uns anhand dieses Textes aus dem 1. Petrusbrief gemeinsam anschauen. Ich habe den Text in 8 Puzzleteile zerlegt und wir werden uns die Teile einzeln ansehen und dann hoffentlich auch zusammensetzen, sodass wir ein recht umfangreiches Bild vom Inhalt und Wesen christlicher Hoffnung bekommen. Christliche Hoffnung erstens gründet sich auf Gott, den Vater von dem Herrn Jesus Christus. Petrus beginnt unseren Abschnitt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also könnten wir auf das erste Puzzleteil schon mal Gott schreiben. Gott ist der Ursprung aller Hoffnung. Und Petrus beantwortet auch gleich die Frage, welcher Gott das ist, nämlich der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt ja nur einen Gott. Das ist der Gott der Bibel. Der Gott, der im Jesaja Kapitel 45, Vers 5 gesagt hat, ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Der Gott ist unser Schöpfer, der Schöpfer des Himmels und der Erde, unser Schöpfer als Menschen und der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich weiß, dass der Willi sehr gerne Süßigkeiten isst. Man sieht es ihm zwar nicht so an, aber zumindest war es früher immer so. Und ich könnte mir vorstellen, dass du, bevor du heute hier in die Gemeinde gekommen bist, noch bei der Bäckerei Pappert ist, glaube ich, hier in Wächtersbach, vorbeigeguckt hast und Zwetschgenkuchen gekauft hast oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Aber ich stelle mir vor, du hättest da mit den Leuten genau über dieses Thema gesprochen. Da sitzen immer Leute im Café. Und Willi hätte sie gefragt, was habt ihr denn eigentlich für eine Hoffnung? Und dann hätte wohl kaum jemand gesagt, naja, ich warte mal darauf, dass ich später eingefroren werde. Aber es gibt so ganz viele Antworten darauf. Ne? Und gerade heute glauben ja oder hoffen viele Menschen auf eine Reinkarnation. Sie hoffen, dass sie zum Beispiel sterben und dann wiedergeboren werden als Mensch oder als Tier. Und dass das immer so ein fortwährender Kreislauf ist. Andere werden wahrscheinlich sagen, naja, ich hoffe, ich komme in den Himmel oder ins Paradies. Und wieder andere sagen, naja, ich hoffe mal, dass mit dem Tod alles aus ist. Und wenn ich dann frage, ja, worauf gründet sich denn diese Hoffnung? Und dann werden viele Leute sagen, naja, ich denke das einfach, dass es so ist. Ich habe das irgendwo mal gehört oder gelesen oder im Fernsehen hat jemand was darüber gesagt oder jemand anders sagt, naja, ich habe das in irgendeiner Esoterik-Zeitung gelesen, dass man immer wieder geboren wird als Mensch oder Tier. Und bevor ich Christ wurde, habe ich auch sowas geglaubt. Ich hatte geglaubt, was Rudolf Steiner, also der Begründer der Anthroposophie, gesagt hat. Er hat auch so irgendwas gesagt und ich habe das einfach geglaubt. Aber woher sollen die das denn bitteschön wissen? Und bei so einer Frage, wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es um die lange Zeit nach dem Tod geht, da möchte ich mich doch nicht auf irgendeinen Philosophen oder Träumer verlassen, da möchte ich mich doch auf jemanden gründen, der es wirklich weiß. Und deswegen beginnen wir bei christlicher Hoffnung mit Gott. Mit Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nicht irgendein Gott oder irgendjemand, der uns die Antwort geben kann. Es gibt nur einen einzigen, den wir diesbezüglich wirklich vertrauen können. Nicht Buddha, nicht Allah, auch nicht irgendeiner göttlichen Energie, sondern allein Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der erste Punkt. Christliche Hoffnung gründet sich auf das, was Gott uns über die Ewigkeit gesagt hat. Und unser Gott ist nicht nur die Quelle der Wahrheit, sondern wir werden das gleich in den weiteren Punkten sehen. Er ist auch derjenige, der allein durch sein Werk und seinen Verdienst dafür sorgt, dass diese Wahrheit in unserem Leben auch Realität werden kann. Wir werden das jetzt gleich in den nächsten Punkten auch sehen. Zweitens, christliche Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Das zweite Puzzleteil würde ich jetzt das Wort Barmherzigkeit schreiben. Und an dieser Stelle kommen wir direkt zum Kern der biblischen Botschaft. Und wir werden gleich sehen, warum Jesus Christus so wichtig ist. Denn ohne Jesus Christus, ohne sein Kommen, ohne seinen Tod am Kreuz, gäbe es überhaupt keine Hoffnung. Christliche Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes, auf das Erbarmen Gottes. Aber was ist Barmherzigkeit? Ich denke, ihr alle kennt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da ist jemand hilflos. Er ist unter die Räuber gefallen. Die haben ihn ausgeraubt. Er liegt verletzt im Graben. Er ist so verletzt, dass er sich nicht mehr selbst helfen kann. Ohne eigene Kraft, hilflos. Und dann kommt dieser Samariter. Er beugt sich zu ihm herab. Er steigt von seinem Esel oder von seinem Pferd herab, geht in den Graben, holt ihn heraus, versorgt seine Wunden und sorgt dann für seine Pflege. Das ist Barmherzigkeit, sich herabzulassen und jemanden, der hilflos ist, zu helfen. Und so sind wir auch auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und ich denke, hier muss ich erklären, was ganz wichtig für das Verständnis der christlichen Botschaft ist. Sind wir wirklich auf die Hilfe Gottes angewiesen? Geht es uns wirklich so wie jemand, der hilflos der im Graben liegt, hilflos ist, weil er unter die Räuber gekommen ist? Nun, wir sind nicht unter die Räuber gekommen, aber unter die Sünde. Die Sünde hat uns hilflos gemacht. Wir können, so wie wir sind, Gott nicht gefallen. Wir sind angewiesen, dass uns jemand aus unserer Not herausholt. Kein Mensch lebt so, dass er Gott gefallen kann. Von Natur aus, von Geburt aus leben wir in Feindschaft gegen Gott, übertreten seine Gebote, wir lügen, wir haben unreine Gedanken, wir betrügen, wir brechen die Ehe. Und Gott wollen wir schon gar nicht in unserem Leben haben. Die Sünde trennt uns von Gott und es gibt für uns keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Wir kommen da alleine nicht raus. Und es wird noch schlimmer, kein Mensch kann Gott gefallen und wir müssen sogar auch noch Rechenschaft über unser Leben ablegen und Gott muss uns als der gerechte und heilige Richter aufgrund unseres Lebens verurteilen. Das ist unsere Situation. Und genau an dieser Stelle kommt die Barmherzigkeit Gottes auf den Plan. Denn Gott beugt sich zu uns hilflosen Sündern herab. Wie hat er das getan? Nicht irgendwie philosophisch oder mystisch oder irgendwie abstrakt. Gott handelt ganz konkret. Er kommt vom Himmel herab. Gott wird Mensch. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn Jesus Christus vom Himmel auf die Erde. Und Jesus wird nicht nur Mensch, sondern er tut etwas, womit eigentlich niemand gerechnet hat. Gott, der Sohn, stirbt an einem Kreuz und genau dort zeigt Gott seine Barmherzigkeit uns gegenüber, den Menschen gegenüber. Am Kreuz starb Gott Jesus Christus als Stellvertreter für dich und mich. Dort bezahlt er für unsere Sünden. Dort löst er unser Problem, das uns von Gott trennt, nämlich unsere Sünde. Und da sehen wir schon, dass wir so sehr auf Gott angewiesen sind, auf seine Barmherzigkeit, dass wir ohne ihn überhaupt nichts tun können. Und so ist der zweite Punkt: Hoffnung gründet sich auf die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit zeigt er im Kommen und Opfer seines Sohnes am Kreuz. Drittens, christliche Hoffnung ist lebendig aufgrund der Wiedergeburt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Also das dritte Puzzleteil bekommt die Wiedergeburt. Wenn wir von Wiedergeburt sprechen, müssen wir jedoch zuvor sagen, dass es verschiedene Definitionen von Wiedergeburt gibt. Ich hatte eben schon das Wort Reinkarnation gebraucht, das ist ja übersetzt Wiedergeburt, aber ein esoterisches Verständnis von Wiedergeburt oder so wie es die östlichen Religionen lehren, ist etwas ganz anderes, wie es im Christentum gebraucht wird. Wie gesagt, östliche Religionen wie Hinduismus oder Buddhismus lehren eine Wiedergeburt und sie sagen, dass der Mensch nach seinem Tod erneut geboren wird. Sein Karma, also das, was er in seinem jetzigen Leben getan hat, beeinflusst das, was er in seinem nächsten Leben sein wird. In der westlichen Welt sind die Menschen eigentlich recht positiv auf diese Reinkarnation gestimmt, in der östlichen Welt eigentlich eher negativ, weil sie wissen, das, was ich in dem Leben verbocke, das denken sie zumindest, muss ich im nächsten Leben ausbaden. Und wenn dann jemand mit einer Behinderung geboren wird, dann ist das eine Strafe für sein jetziges Leben. Gell? Und aber so etwas lehrt und kennt die Bibel und das Christentum nicht. Unter Wiedergeburt im christlichen Sinn verstehen wir die Tatsache, dass wir Gottes Kinder werden und dass wir neues Leben von Gott empfangen. Ich wurde am 21. Dezember 1963 geboren. Willi, jetzt kannst du ausrechnen, wie alt ich bin. Und da wurde ich in die Familie Weinbach hineingeboren. Weil meine Eltern Weinbach heißen, da wurde ich auch ein kleiner Weinbach. Und man sieht es dann auch an meiner Nase, dass ich meinem Vater so ähnlich bin. Und als ich dann zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kam, das war am 22. September 1984, da wurde ich wiedergeboren und ich wurde ein Kind Gottes. Und das ist das, was die Bibel unter Wiedergeburt beschreibt. Also es ist keine erneute leibliche Geburt, sondern den Empfang neuen Lebens von Gott. Es bedeutet, in die Familie Gottes hineingeboren zu werden. Es gibt einige Bibelstellen, die darüber Auskunft geben. Zum Beispiel lesen wir darüber auch im Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die Jesus aufnahm, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Wiedergeburt geschieht dann, wenn wir den Herrn Jesus Christus in unser Leben einladen, wenn wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen. Ein viertes. Christliche Hoffnung ist lebendig, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also auf das vierte Teil können wir jetzt Auferstehung schreiben. Schaut, das ist genau der Punkt. Wenn wir über Hoffnung reden, dann brauchen wir einen festen Grund, wir brauchen eine Sicherheit. Und woher kann ich denn sicher sein, dass das, was Gott sagt, dass es auch wirklich glaubwürdig ist? Klar, einmal ist Gott der, der nicht lügen kann und er sagt immer die Wahrheit, aber es gibt noch ein anderes, nämlich ein Ereignis. Und das ist die Auferstehung Jesu von den Toten. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und auferweckt wurde, bezeugt, dass unsere Hoffnung lebendig ist. Derjenige, auf den wir vertrauen, der ist nämlich nicht im Tod geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Und nach seiner Auferstehung ist der Herr Jesus Christus vielen Menschen begegnet, unter anderem auch Petrus, der diese Verse geschrieben hat. Petrus, er hat ihn mehrfach gesehen, er hat mit ihm gegessen, er hat mit ihm gesprochen und er weiß ganz genau, wovon er spricht. Er hat den Auferstandenen gesehen. Und all die Berichte in den Evangelien, die bezeugen das, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Christliche Hoffnung ist deshalb lebendig, weil der Hoffnungsträger nicht tot ist. Jesus ist von den Toten auferstanden. Danach wurde er 40 Tage lang gesehen, wurde in den Himmel aufgenommen und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes und von dort wird er einmal wiederkommen. Das ist auch Teil der christlichen Hoffnung und all das, was ich eben gesagt habe, bezeugen wir ja auch im Glaubensbekenntnis. Viele Menschen sagen das Glaubensbekenntnis immer wieder mal auf, aber sie wissen manchmal gar nicht, was sie sagen und sie glauben das manchmal gar nicht. Aber da steht das alles drin. Gekreuzigt, gestorben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der große Unterschied zu anderen Religionen. Buddha ist sanft unter einem Baum eingeschlafen. Und man könnte sagen, er schläft heute noch. Mohammed, der Prophet des Islam, starb im Alter von 63 Jahren nach einer Krankheit. Jesus wurde gekreuzigt, aber er ist am dritten Tage auferstanden und wir Christen wissen, wir können sagen mit Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein fünftes, christliche Hoffnung ist sicher, weil das Erbe unvergänglich, unbefleckt und unverwelklich ist. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Auf das fünfte Teil schreiben wir Erbe, unvergängliches Erbe. Weil Gott den Herrn Jesus Christus gesandt hat, weil er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, weil er von den Toten auferstanden ist, deshalb steht ein Erbe für uns bereit. Erbe ist ja etwas, das wir bekommen, weil es ein anderer hinterlässt. Ein Erbe haben wir uns nicht verdient, sondern das bekommen wir zugesprochen. Und ich glaube, an dem Punkt ist es mal ganz gut, auch ein Stück weit über den Inhalt der christlichen Hoffnung zu reden. Worin besteht denn der Inhalt der christlichen Hoffnung? Ich zitiere aus Offenbarung Kapitel 21 und da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es gibt noch andere Stellen, die über den Inhalt unserer Hoffnung sprechen. Ich werde nachher noch was anderes vorlesen. Aber das ist doch wichtig, die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und es wird kein Leid mehr sein, keine Not. Aber das Wichtige ist, wirklich bei Gott zu sein, in der Gegenwart Gottes zu sein. Das war der Inhalt der Hoffnung unseres Erbes. Und Petrus beschreibt es als unverwelklich, unvergänglich und unbefleckt. Ja, ihr lieben Männer, ihr bringt sicherlich, wenn ihr verheiratet seid, eurer Frau ab und zu mal Blumen mit nach Hause, oder? Also wir haben ja bei uns über die Straße einen Blumenladen und manchmal gehe ich da hin und sage, ich möchte gerne eine Rose für meine Frau. Und dann komme ich nach Hause, gebe die meiner Frau, und dann guckt sie mich an und sagt, ist die für mich? Und ich sage ja und dann gibt sie mir einen Kuss. Und dann geht sie raus, holt eine Vase, stellt die Blume rein. Und wenn sie dann ein paar Stunden später kommt, ist sie schon bald verwelkt. Es ist manchmal so, oder? Die Blumen halten einfach nicht mehr lange. Das Erbe, das Gott uns gibt, ist unverwelklich. Das heißt, es wird nicht mit der Zeit schlechter und unansehnlicher und nicht mehr so interessant und schön. Es bleibt immer frisch. Das Längste, was ich geschafft hatte, ich hatte mal eine Rose in Hünfeld gekauft, die hat 3 Wochen gehalten. Das war schon eine tolle Rose. Aber oftmals ist sie wirklich nach einem Tag schon nicht mehr richtig anzusehen. Aber das Erbe ist nicht nur unverwelklich, sondern auch unbefleckt. Ich habe es manchmal geschafft, in der kurzen Zeit von zu Hause bis zum Gottesdienst meinen Anzug einzusauen. Und dann kam ich mit Flecken dann irgendwie an. Und das Erbe ist auch unvergänglich. Es gab mal einen Mann, der hat seinen Nachkommen sehr viel hinterlassen, unter anderem Immobilien, aber auch sehr viele Aktien. Und es dauerte dann einige Monate, bis die Aktien und das andere Vermögen auf die Erben verteilt war. Und als dann der Depotübertrag erfolgte, war der Wert der Aktien auf einen Bruchteil gefallen. Das kann schon mal passieren. Ich hatte mal eine Telekom-Aktie. Ich glaube, die war 100 D-Mark oder 100 Euro wert. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber heute kriegt man noch 15 Euro ungefähr dafür. Das geht ganz schnell. Dieses Erbe war vergänglich. Das Einzige, was nicht vergänglich war in dem Fall, waren die Steuerschulden, denn die musste er bezahlen von dem Betrag, als das Erbe überging. Aber alles ist vergänglich. Das erzähle ich jetzt nicht. Gut. Also das Erbe, das wir von Gott bekommen, hat eine Unvergänglichkeit. Es ist unverwelklich, es ist unbefleckt. Unbefleckt bedeutet auch, dass es nicht durch eine Sünde erneut kaputt gemacht wird. Die Angst hätte ich eigentlich bei mir. Wenn ich mal im Himmel bin, dann nehme ich mich ja mit. Aber es wird mir nicht mehr möglich sein zu sündigen und das ist auch wirklich gut so. Ich kann es also dann nicht mehr kaputt machen. Ein sechstes, christliche Hoffnung ist sicher, weil das Erbe im Himmel aufbewahrt wird. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten oder aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Auf das nächste Teil könnten wir Himmelsafe schreiben oder Himmel. Angenommen, du hast etwas Wertvolles, das du an einem absolut sicheren Ort verwahren, verstecken möchtest. Wo würdest du das verstecken? Gibt es einen absolut sicheren Ort? Willi, hast du einen?
Ich habe mal gehört, im Bad hinter dem Spiegel.
Im Bad hinter dem Spiegel. Würdest du da eine Million verstecken? Ich glaube, kein Ort in dieser Welt ist vor Dieben sicher. Oder vor Rost oder vor Vergänglichkeit. Oder wir wissen längst, dass es keine Sicherheit gibt. Auch nicht für die Rente oder die Lebensversicherung. Keine Sicherheit für Frieden und schon gar nicht für unser eigenes Leben. Und wenn wir unsere Hoffnung auf irgendetwas gründen würden, was hier auf der Erde ist, was vielleicht von mir abhängig ist, dann gäbe es keine Sicherheit für diese Hoffnung. Wir brauchen für diese Hoffnung eine Sicherheit, die über das Diesseits hinausgeht. Jesus selbst sagte ja mal, ihr sollt euch keine Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten oder der Rost sie fressen oder wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo Diebe sie nicht nachgraben und stehlen. Petrus sagt, unsere Hoffnung wird im Himmel aufbewahrt, bei Gott. Und da ist sie gut geschützt, da ist sie auf der sicheren Seite. Sie ist außerhalb des Zugriffs von irgendwelchen Menschen, die sie wegnehmen könnten, die sie uns rauben könnten. Sie ist durch Gott, durch den Herrn Jesus Christus und bei Gott. Da ist sie sicher. Es wird niemand diese Hoffnung stehlen können. Ein siebtes, christliche Hoffnung ist sicher, weil wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lest ruhig immer wieder mit. Ich denke, das ist gut, wenn sich das einprägt. Der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Auf dem siebten Puzzleteil steht Glaube. Man bekommt und man behält diese Hoffnung durch den Glauben. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückgehen zum Bäcker, nachdem mir die Leute ja gesagt haben, was sie hoffen. Und manche haben wahrscheinlich auch gesagt, ich hoffe, dass ich mal in den Himmel komme oder dass ich zu Gott komme. Dann wäre ja die nächste Frage, ja, warum glaubst du denn das eigentlich? Warum solltest du denn zu Gott kommen oder warum solltest du in den Himmel kommen? Und wenn ich einen Moslem gefragt hätte, dann hätte er mir gesagt, weil ich mich bemüht habe, das, was Gott fordert, zu erfüllen, nämlich mehrmals am Tag beten, Almosen geben, nach Mekka pilgern. Das sind Forderungen, die der Moslem erfüllen muss, damit er, wenn er das ordentlich macht, eine Hoffnung haben kann, in den Himmel zu kommen. Es gibt eine Sache, wo er denkt, er wäre auch ganz auf der sicheren Seite, wenn er nämlich als Märtyrer im Heiligen Krieg stirbt. Dann, ich habe gerade gestern noch mal mit jemand gesprochen, sagen die, dann können sie sicher sein, ins Paradies zu kommen. Was eine Lüge, was eine Lüge. Aber wenn ich jemanden aus unserer Nachbarschaft fragen würde, die meisten werden sagen, ja, weißt du, ich komme in den Himmel, weil ich ein guter Mensch bin. Gott wird schon mit mir zufrieden sein. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Das ist so die allgemeine Meinung. Und viele Leute sagen, naja, ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich bin ja Kirchenmitglied, weil mich der Pfarrer getauft hat, als ich ein Kind war. Das ist das, warum ich in den Himmel kommen will. Und mir stehen die Haare zu Berge, wenn ich das immer wieder bei Beerdigungen höre. Die Menschen werden angelogen. Das ist nicht wahr. In der Bibel steht, dass kein Mensch vor Gott aufgrund seiner guten Werke bestehen kann. Dass auch niemand auf diesem Weg zu Gott kommen kann. Vielmehr lehrt die Bibel, dass jeder Mensch durch und durch böse ist und Gott nicht gefallen kann, sondern Vergebung braucht. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn überhaupt zu Gott kommen? Die Bibel lehrt durch den Glauben. Der Glaubende vertraut nicht auf sich selbst, auf seine Werke. Ich vertraue nicht auf das, was ich Gott vorzeigen könnte, was ich Gutes getan habe in meinem Leben. Da gibt es nicht viel. Ich kann Gott mit meinen Werken nicht beeindrucken. Der Glaubende vertraut auf das, was Gott getan hat. Was Gott getan hat durch den Herrn Jesus Christus. Er glaubt, dass Christus der Grund ist, warum er in den Himmel kommt. Er glaubt, dass Christus für meine Sünden gestorben ist, dass er meine Schuld auf sich genommen hat. Im Epheserbrief steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Und wenn wir den Philipperbrief zum Beispiel lesen, den Paulus geschrieben hat, er hat sich sehr viel auf seine Abstammung eingebildet, auf seine Frömmigkeit, auf seine guten Werke. Und als er Christus kennengelernt hat, hat er gesagt, das halte ich alles für Dreck, das ist alles wertlos. Ich habe Christus und der genügt vollkommen. Wir werden durch den Glauben an Christus gerettet und wir bleiben durch den Glauben an Christus bei ihm. Wir werden nicht, nachdem wir durch den Glauben gerettet wurden, jetzt durch eigene Anstrengungen bewahrt und wir bleiben dadurch dabei, sondern wir bleiben durch den Glauben dabei. Nicht durch eigene Werke oder Anstrengungen werden wir bewahrt, sondern durch den Glauben. Ein letztes, ein achtes, christliche Hoffnung ist sicher, weil Gott seine Zusagen erfüllen wird. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich finde, hier haben wir eine wunderbare Definition von christlicher Hoffnung. Ihr erinnert euch an die landläufige Definition, man hofft etwas, was einem wünschenswert erscheint, aber man kann nicht genau wissen, ob es auch wirklich in Erfüllung geht. Christliche Hoffnung ist anders. Christliche Hoffnung ist etwas, das Gott verheißen oder zugesagt hat und das Gott mit absoluter Sicherheit ausführen und erfüllen wird. Christliche Hoffnung gründet sich auf das Wort Gottes, auf die Zusagen dessen, der nicht lügen kann, und auf das Werk Gottes, nämlich das, was er durch den Herrn Jesus Christus vollbracht hat. Und alles, was noch aussteht an dem, was Gott verheißen hat, das wird Gott in der Zukunft umsetzen. Wir lesen hier, dass der Inhalt dieser Hoffnung das Heil oder die Errettung ist. Wir können fragen, wann wurdest du errettet? Wann bist du zum Heil, zu dem Herrn Jesus Christus gekommen? Wann wurdest du errettet? Es war genau dann, als du zu dem Herrn Jesus Christus gekommen bist, als du dich bekehrt hast, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Aber Petrus spricht hier von einem Heil in der Zukunft, weil Gott uns auf Hoffnung gerettet hat. Das Heil ist noch nicht vollendet, sondern es wird erst vollendet sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich lese dazu 1. Thessalonicher Abvers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Verstorbenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein aller Zeit. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wir Christen haben eine lebendige Hoffnung. Christus ist auferstanden von den Toten. Und durch den Glauben an ihn haben wir bereits ewiges Leben. Aber Christus wird wiederkommen. Und wenn wir bis dahin gestorben sein sollten, dann wird er uns auferwecken. Und wenn wir nicht gestorben sein sollten, dann werden wir entrückt. Und wir dürfen dann bei dem Herrn sein alle Zeit. Jetzt haben wir diesen Text soweit durch. Wir haben einige Aspekte christlicher Hoffnung gesehen. Und ich hoffe, es ist uns wirklich deutlich geworden, dass christliche Hoffnung eine ganz andere Qualität und Sicherheit hat, als das, was wir so landläufig unter Hoffnung verstehen. Das ist kein vages in die Zukunft blicken, sondern absolute Gewissheit. Darauf können wir uns verlassen. Ich will die 8 Puzzleteile nochmal aufzählen. Es begann mit Gott, mit der Barmherzigkeit Gottes. Wiedergeburt, Auferstehung, das Erbe, das unzerstörbar ist, im Himmel aufbewahrt durch den Glauben, und es kommt zu einer vollkommenen Rettung. Ihr habt den Vers jetzt so oft gehört. Ich hoffe, das hat sich so ein bisschen eingeprägt. Aber was jetzt natürlich auch eine ganz wichtige Frage ist, hast du diese Hoffnung? Hast du diese lebendige Hoffnung? Weißt du, dass dein Erlöser lebt? Weißt du, dass deine Sünde vergeben ist? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Und weißt du, wenn du stirbst, dass du in die Herrlichkeit Gottes eingehst? Bist du dir dessen bewusst? Weißt du das? Im Berufsleben gibt es so Organigramme, da wird eine Aussage gemacht und dann steht dann Ja oder Nein. Und je nachdem, wie man dann antwortet, sind dann auch die Entscheidungen oder die Handlungsanweisungen anders. Vielleicht sagt jemand, ich bin mir unsicher. Ich weiß es gar nicht genau. Dann möchte ich dir empfehlen, dann sprich mit jemandem darüber. Sprich mit jemandem darüber, den du kennst. Was macht dich unsicher? Hörst du das erste Mal? Ist es Unwissenheit? Oder vielleicht, wenn du auf dich schaust und sagst, oh mein Leben, das ist, ja, da bin ich mir nicht sicher, ob Gott mich überhaupt annehmen kann. Ich denke, das sind ganz wichtige Fragen, die man nicht mit sich rumtragen soll, sondern die man vielleicht mit anderen aussprechen kann. Willi, mit anderen hier, auch gerne mit mir, sprecht über diese Dinge. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber auch, dass Sünde, wenn man sie als Christ im Leben duldet, die Hoffnung trübt, dann verschwindet diese Hoffnung. Sie ist nicht mehr so lebendig. Und deswegen möchte ich ermutigen, wenn das jemand von sich weiß, dass er in irgendwelchen Sachen vom Weg abgegangen ist oder bewusst in Sünde lebt, das zu bereinigen. Johannes schreibt in seinem Brief im Kapitel 3, Vers 3, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also wenn wir diese Hoffnung haben, dann soll das dazu führen, dass wir auch mit der Sünde in unserem Leben aufräumen, dass wir sie aus unserem Leben verbannen, dass wir ja zur Ehre Gottes leben, dass wir ein Leben führen, das Gott verherrlicht. Ich bin auch jemand, der immer wieder gegen die Sünde kämpft, auch oftmals versagt. Aber ich weiß, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt die Sünde. Und wir brauchen uns ja nicht erst anstrengen und besser werden. Also wer wirklich da eine Not hat, geht mit eurer Sünde zu Gott, bekennt sie ihm und räumt auf in eurem Leben. Aber vielleicht sagt auch jemand, nein, ich habe diese Hoffnung überhaupt nicht. Ich habe immer was anderes geglaubt und gehofft. Und vielleicht denkst du auch, die Hoffnung ist für ein paar besondere Menschen. Sie ist für die Guten, für die Frommen. Oder du denkst, ich muss mich erst verändern, ich muss besser werden oder regeln, erst mal ein paar Wochen in den Gottesdienst kommen und dann kann ich über so eine Hoffnung nachdenken. Nee, das ist nicht der Fall. Die Hoffnung ist für jeden da, der zu Christus kommt. Paulus und Silas, die saßen mal im Gefängnis und der Gefängniswärter fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Was war die Antwort von Paulus? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Da wurden erst keine Bedingungen gestellt, du musst erst dieses und jenes tun. Komm zu Jesus, vertraue dich und dein Leben Jesus an. Dann wirst du gerettet. Möchtest du dein Leben Jesus anvertrauen? Das kannst du heute Abend machen. Vielleicht weißt du nicht, wie es geht. Dann komm und such das Gespräch. Das Angebot ist immer da. Aber vielleicht gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, ja, ich habe diese Hoffnung. Ich bin zu dem Herrn Jesus Christus gekommen und ich weiß, er hat mir meine Sünden gegeben und ich weiß um die Hoffnung, von der du heute geredet hast. Ich weiß, dass ich nach meinem Tod mich nicht einfrieren lassen muss. Ich gehe zu dem Herrn und da werde ich in Ewigkeit sein. Dann gibt uns der Hebräerbriefschreiber eine Ermutigung. Da heißt es, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Dann lasst uns darüber fröhlich sein, festhalten, nicht wanken und anderen Menschen davon erzählen. Denn ob wir zum Bäcker gehen oder zu unseren Nachbarn, auf die Arbeit, viele Menschen haben diese Hoffnung nicht. Und sie brauchen diese Hoffnung. Sie brauchen den Herrn Jesus Christus, damit sie auch die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Ich möchte euch Mut machen. Wer es noch nicht hat, wer diese Hoffnung nicht hat, kommt zu dem Herrn Jesus Christus. Bevor ich zum Abschluss bete, ich glaube, da singen wir noch ein Lied. Das hat der Willi ausgesucht. Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Da steht zweite Strophe oder nur zwei Strophen.